Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Panels, das Subjekt der Bildung und seine rhetorische Konstruktion. Ich hoffe, Sie haben die Mittagspause gut überstanden. Es fällt man ja erwartungsgemäß mal in so ein Loch rein, nicht? Also physisch und psychisch. Aber ich bin guten Mutes und das ist natürlich auch die perfekte Choreografie dieses Panels, dass Thomas Ernst das jetzt herausreißen wird. Thomas Ernst, darf ich kurz vorstellen, studierte Philosophie und Germanistik in Duisburg, Berlin, Bochum und Leuven. Er arbeitete 2005 als Gastwissenschaftler an der Columbia University in New York und promovierte 2008 an der Universität Trier mit einer Untersuchung zum Thema Pop, Minoritäten, Untergrund, subversive Konzepte in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa. Zurzeit ist Thomas Ernst an der Universität de Luxemburg als mit einem Postdoc-Stipendium Forschungsprojekt angesiedelt in der Germanistik. Und hervorheben aus seinen doch schon recht zahlreichen Veröffentlichungen möchte ich insbesondere der sehr früh erschienene Band zur Popliteratur, also 2001, der viel beachtet wurde und der sich dem Phänomen widmete, als dieses Phänomen sich gerade erst zu konstituieren begann und insofern da auch den Diskurs formiert hat. Er ist Herausgeber, Mitherausgeber von Wissenschaft und Macht sowie dem Sammelband Subversion zum Verhältnis von Politik und Ästhetik in der Gegenwart. Thomas, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Ja, danke Georg und vorab noch ein Wort in den Niederlands. Ich sage mal herreich bei den Organisatoren von dieser Konferenz, vor allem bei Arne natürlich, Anke und Bart bedanken, dass ich hier nu mag spreken. Als ich im August 2008 das Abstract für meinen Beitrag Die Erfindung des geistigen Eigentums Johann Gottlieb Fichtes Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks zwischen seinem Bildungskonzept und aktuellen Debatten um das Urheberrecht verfasste, hoffte ich darauf, dass bis heute die Auseinandersetzungen um das geistige Eigentum auch in der Literaturwissenschaft eine größere Aufmerksamkeit erhalten würden. Nun pulsiert tatsächlich seit etwa einem Monat die Debatte um das Urheberrecht in den deutschen Feuilletons. Denn am 22. März 2009 veröffentlichte die FAZ einen Appell des Instituts für Textkritik in Heidelberg mit dem Titel »Für Publikationsfreiheit und die Wahrung der Urheberrechte«, der inzwischen von insgesamt knapp 1300 Literaturwissenschaftlerinnen, Schriftstellerinnen und Verlagsmitarbeiterinnen online unterzeichnet wurde, einzelne Anwesende eingeschlossen. Im Appell wird behauptet, dass einerseits durch internationale und kommerzielle Internetplattformen wie Google Books oder YouTube sowie andererseits durch die Förderung des Open Access Prinzips durch deutsche Wissenschaftsorganisationen das, Zitat, verfassungsmäßig verbürgte Grundrecht von Urhebern auf freie und selbstbestimmte Publikation massiven Angriffen ausgesetzt und nachhaltig bedroht sei. Aus diesem Grunde appellieren die Unterzeichner nachdrücklich an die Bundesregierung und die Regierungen der Länder, das bestehende Urheberrecht, die Publikationsfreiheit und die Freiheit von Forschung und Lehre entschlossen und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen. Dieser ebenso scharfe wie einseitige Appell blieb nicht unwidersprochen. Selbst die Zeit unkte, dass man allerdings bezweifeln darf, dass alle Unterzeichner wissen, was sie da unterschrieben haben. Tatsächlich monierten einzelne Unterzeichner im Nachhinein, dass man die Ablehnung kommerzieller Unternehmen wie Google einerseits und die wissenschaftspolitische Debatte um Open Access andererseits zwar nicht in einen Topf werfen, aber es sei notwendig gewesen, mal ein Zeichen zu setzen. Die vielköpfige Schar der internetaffinen Kritiker des aktuellen Urheberrechts war in ihrer Kritik bedeutend radikaler. Stellvertretend seien hier die Vertreter der Plattform iRights Urheberrecht in der digitalen Welt genannt, als deren Vertreter zum Beispiel Matthias Spielkamp auftrat. Dieser hat sich kritisch mit den Veröffentlichungen des im editionsphilologischen Bereich natürlich höchst verdienstvollen Roland Reuss vom Institut für Textkritik und seines Verbündeten Uwe Jochum zur digitalen Welt beschäftigt und diesen zahlreiche Begriffsverwechslungen und unhaltbare Vorurteile nachgewiesen. weshalb er ihre Veröffentlichungen, das sind jetzt Zitate, als Desinformation bzw. Vehementer als völlig Gaga bewertet. Vor dem Hintergrund des aktuellen Medienwandels und der Debatten um das Urheberrecht möchte ich in meinem Vortrag in einem historischen Rückgriff mit der, Erfindung des geistigen Eigentums im Anschluss an die Einführung des Buchdrucks beschäftigen. Da im Zentrum dieser Konferenz der Bildungsbegriff steht, habe ich mich zu einer exemplarischen Auseinandersetzung mit den Schriften Johann Gottlieb Fichtes entschieden, da dieser einerseits in den aktuellen Debatten immer wieder und sehr oberflächlich als ein Vater des geistigen Eigentums angerufen wird und sich in seinen Schriften andererseits tatsächlich ein spannungsreiches Verhältnis zwischen seinem Bildungskonzept und seiner Begründung des geistigen Eigentums beschreiben lässt. Zunächst werde ich in meinem jetzt folgenden Hauptteil unter dem Titel Erfindung der neuen Universität kurz die medientheoretischen Implikationen von Fichtes Bildungskonzept und seiner Antwort auf die Frage, wie soll gelehrt werden, darstellen. Anschließend werde ich mich ausführlicher mit der Erfindung des geistigen Eigentums bei Fichte beschäftigen, die als Beantwortung der Frage, wie soll veröffentlicht werden, verstanden werden kann. Fichtes Konzeption werde ich in einem abschließenden Fazit unter dem Titel Wen kümmert's, wer schreibt, zur Kopierkultur im digitalen Zeitalter produktiv zu machen versuchen. Ich komme jetzt also zum Hauptteil und da zum Bereich die Erfindung der neuen Universität. Wie soll gelehrt werden? Im 17. und 18. Jahrhundert hinkten die Universitäten den gesellschaftlichen Entwicklungen in einer Weise hinterher, dass die meisten aufklärerischen Projekte zum Aufbau eines modernen Bildungswesens sogar die Abschaffung der Universitäten vorschlugen. Vor diesem Hintergrund beteiligten sich im Vorfeld der Gründung einer Berliner Universität von 1810 höchst prominente Denker wie Kant, Schleiermacher, Schelling oder Humboldt an dieser Debatte, wie eine solche neue Universität zu gestalten sei. Der Beitrag Johann Gottlieb Fichtes zu dieser Frage heißt Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt und Fichte beginnt seine Schrift, was in unserem Kontext bemerkenswert ist, mit zwei medienhistorischen Thesen. Die ersten Universitäten seien zu einer Zeit entstanden, in der noch nicht viele Bücher zur Verfügung standen. Aus diesem Mangel heraus sei die mündliche Verbreitung von Schriftgut die zentrale akademische Aufgabe gewesen und, Zitat, die Universitäten wurden der Ersatz der nicht vorhandenen oder seltenen Bücher. Mit anderen Worten, wir haben das bei Oliver Kunz schon gehört, in Hörsälen lasen die Professoren ihre eigenen Bücher vor und die passiven Studierenden erstellten simple Abschriften davon in ihrer eigenen Handschrift. Ich überspringe das kurz. Inzwischen seien jedoch, so Fichte, mit der Erfindung der Buchdruckerkunst die Bücher höchst gemein geworden und in allen Disziplinen ein Überfluss von Büchern vorhanden. Vor diesen veränderten medialen Bedingungen sei das didaktische Verfahren der alten Universität überflüssig geworden, eben dasselbe, was schon gedruckt vor jedermanns Augen liegt, auch noch durch Professoren rezitieren zu lassen. Fichte rekurriert somit, sage und schreibe 300 Jahre nach Einführung des Buchdrucks, auf die Notwendigkeit, aus veränderten medialen Möglichkeiten auch eine veränderte Form der Lehre und der individuellen Bildung abzuleiten. Während Fichte die alte Universität als einen Ort der bloßen Nachahmung und des handwerklichen Kopierens beschreibt, fordert er eine neue Universität, in der sich die Studenten eigenständig mit Büchern beschäftigen sollten. Nicht mehr die Reproduktion von Wissen oder seine bloße Kopie, sondern das Wissen um das Wissen und seine kreative Anwendung sollen zukünftig im Zentrum der Lehre stehen. Diese aktive Form der Wissensaneignung schafft ein Neues aus vielem Alten. Neudeutsch würde man vielleicht von Mash-ups sprechen. Fichte schreibt, man studiert ja nicht, um lebenslänglich und stets dem Examen bereit, das Erlernte in Worten wieder von sich zu geben, sondern um dasselbe auf die vorkommenden Fälle des Lebens anzuwenden und so es in Werke zu verwandeln. Es nicht bloß zu wiederholen, sondern etwas anderes daraus und damit zu machen. Es ist demnach auch hier letzter Zweck keineswegs das Wissen, sondern vielmehr die Kunst, das Wissen zu gebrauchen. Harald Hickmann hat gezeigt, dass Fichtes Bestimmung des Gelehrten vor allem darauf ausgerichtet ist, Verfahren zu entwickeln, die den Buchstäbler, der das Gegenteil des Philosophen ist, zu verhindern. Und da haben wir jetzt noch ein Zitat von Fichte selbst, und dass sie, also die Philosophie, so vorgetragen werde, dass sie sich nicht auswendig lernen lässt. Die vor diesen Hintergründen von den Studenten zu Erlernende, das ist jetzt auch wieder Fichte, Kunst des wissenschaftlichen Verstandesgebrauches müsse durch Formen wie die Konversation, Examen und die Produktion und potenzielle Publikation eigenständiger Aufsätze durch die Studenten vorangebracht werden. Die akademischen Lehrer sollten zudem dauerhaft den Markt der Neuerscheinungen überwachen und ihren Studierenden Buchempfehlungen für die heimische Lektüre geben, die fortan jenseits des Hörsaals stattzufinden habe, mit Gegenständen, die der Medienwandel überhaupt erst in ihre Hände gegeben hat und durch den die Möglichkeiten der Wissenschaft und der Bildung entschieden vorangebracht wurden. Ich komme zum zweiten Punkt, zur Erfindung des geistigen Eigentums. Wie aber sollen diese durch den Buchdruck vervielfältigten Bücher veröffentlicht werden? Zwar gibt es um 1800 im deutschsprachigen Raum etwa 500 Buchhandlungen und zahlreiche Verlage, aber der Buchmarkt ist ebenso zersplittert wie die politischen Strukturen des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nationen, in dem an ein einheitliches Verlags- oder gar Urheberrecht gar nicht zu denken ist. Hinzu kommt noch ein weiteres entscheidendes Faktum. Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert wurde, wie Ludwig Giesecke gezeigt hat, die Nachdruckfreiheit nicht im Grundsatz in Frage gestellt. Nur in besonderen Einzelfällen wollte man den Nachdruck befristet ausgeschlossen wissen. Hierzu vergaben die Herrscher in ihrem jeweiligen Gebiet ein zeitlich begrenztes sogenanntes Druckprivileg für einzelne Bücher und ihre Verleger. Verstöße dagegen wurden mit Geldstrafen geahndet. Der Büchernachdruck florierte jedoch weiterhin nach Belieben. Die Zeit zwischen 1765 und 1790 wird sogar als, das ist ein Zitat von Giesecke, Nachdruckzeitalter bezeichnet. Zwar fluchten die Verleger über die finanziellen Trittbrettfahrer, diese verfügten jedoch keinesfalls über ein rein negatives Image. Sie unterboten mit ihren Nachdrucken die Preise der Originale und machten somit die Bücher auch für finanziell schwächere Schichten verfügbar. Sie versorgten Landstriche, in denen sich keine regulären Buchhandlungen befanden, und unterstützten damit, wie Reinhard Wittmann darstellt, ihr, das ist Zitat Wittmann, Selbstverständnis als Aufklärer. Und sie halfen den jeweiligen Herrschern, das Geld in ihrem jeweiligen Herrschaftsbereich zu halten. Zudem florierten, wie Wittmann gezeigt hat, jene Verlage am sichtbarsten, denen am meisten nachgedruckt wurde. Folglich gab es in der Debatte um den Büchernachdruck, die sich ab 1770 zwischen Intellektuellen, Schriftstellern und Verlegern entwickelte, auch Stimmen, die den Büchernachdruck nicht nur verdammten. Exemplarisch seien Adolf Freiherr Knigge und Johann Albert Heinrich Reimarus genannt, die 1792 bzw. 1791 für den Büchernachdruck als eine Maßnahme gegen überhöhte Bücherpreise plädieren und nicht erkennen können, inwiefern der Inhalt einer Schrift in seinem Gebrauch eingeschränkt werden könnte. Reimarus hält es sogar für legitim, einen Text im Nachdruck aus politischen oder religiösen Gründen zu verändern. Insbesondere die Ausführungen Reimarus ziehen den Zorn eines jungen Gelehrten auf sich, der zu diesem Zeitpunkt noch im Umfeld Kants als Hauslehrer in Königsberg arbeitet. Johann Gottlieb Fichte veröffentlicht seinen Aufsatz Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks im Mai 1793 in der Berlinischen Monatsschrift und zielt darauf ab, ein fortdauerndes Eigentum des Verfassers an seiner Schrift wirklich zu beweisen. Dieser Beweis wäre im Kontext seiner Rechtstheorie ausreichend, um dieses Eigentum als ein geschütztes zu markieren, denn das zentrale Urrecht bei Fichte lautet, dass die Freiheit eines jeden durch den Begriff der Freiheit des anderen beschränkt sei. Fichtes Erfindung des geistigen Eigentums bewegt sich auf zwei Ebenen. Er argumentiert sowohl a priori als auch a posteriori. Seine a priorische Argumentation verläuft wie folgt. Im Kern steht der Grundsatz, wir behalten notwendig das Eigentum eines Dinges, dessen Zueignung durch einen anderen physisch unmöglich ist. Vor diesem Ausgangspunkt fragt Fichte nun, inwiefern sich dieser Grundsatz auf das Medium Buch beziehen lasse. Hier unterscheidet er drei Ebenen. Erstens, die körperlich-materielle Seite des Buches, also das bedruckte Papier. Durch den Kauf eines Buches wechselt dieses den Eigentümer. Zweitens, die kommunizierbare geistige Seite des Buches, das meint seinen materiellen Inhalt. Der Käufer erwirbt sich durch den Kauf des Buches die Option, den geistigen Gehalt des Buches, das sind jetzt Fichte-Zitate, durch fleißiges und vernünftiges Studium in seine eigene Ideenverbindung aufzunehmen, wobei dieser Gehalt zwischen vielen auf je individuelle Weise geteilt wird. Und drittens, die nicht kommunizierbare geistige Seite des Buches und nun entscheidend, Zitat Fichte, die Form dieser Gedanken, die Art wie, die Verbindung in welcher, die Wendungen und die Worte, mit denen es sie vorträgt. Es sei, so Fichte, physisch unmöglich, sich diese ursprünglich und in einzigartiger Weise vom Schriftsteller entwickelten Gedanken anzueignen. Also das sind diese drei Punkte. Zwar könne sich der Leser im Sinne des zweiten Punktes die Gedanken des Schriftstellers durch Lektüre aneignen, doch das Entscheidende in diesem aktiven Prozess ist die eigenständige Weiterverarbeitung des Gehaltes. Daraus folgt in einem logischen Schritt über den Umgang der Leser mit den Texten des Autors, Zitat, niemand kann seine Gedanken sich zueignen, ohne dadurch, dass er ihre Form verändere. Die letztere bleibt auf immer sein, also des Schriftstellers, ausschließendes Eigentum, womit die Existenz des geistigen Eigentums bewiesen wäre. Wir müssen an dieser entscheidenden Stelle kurz innehalten. Fichte konstruiert das geistige Eigentum, indem er die Lektüre von Büchern als die aktive Weiterverarbeitung der in ihnen enthaltenen Gedanken darstellt, wie wir es bereits in seiner Konstruktion des akademischen Bildungsprozesses gesehen haben. Von diesen wandernden und sich ändernden Gehalten eines Buches löst er einen ursprünglichen Gehalt ab, der beim Autor verbleibe, dessen Verhältnis zum Gehalt seines Buches folglich also ebenso einzigartig wie herausgehoben zu verstehen ist. Der Autor bleibt am Ursprung des Textes, ihm gehört ein spezifisches Wissen über seinen Gehalt, das für alle anderen verschlossen und eben sein geistiges Eigentum bleibt. Die Konstruktion eines schützenswerten und ursprünglichen geistigen Eigentums durch Fichte ist somit auf die Fiktion des Autors als Blackbox angewiesen. Aus der Existenz des geistigen Eigentums leitet Fichte nun verschiedene Konsequenzen ab. Erstens dürfe niemand dem Schriftsteller dieses Eigentum absprechen. Zweitens müsse zukünftig verhindert werden, dass überhaupt jemand in die Textgestalt eingreife oder sich unrechtmäßig des jeweiligen Textes bemächtige. Für das Verhältnis von Schriftstellern und Verlegern heißt dies, dass erstere weder das Recht an ihre Handschrift oder ihren Gedanken noch deren Form an den Verleger abtreten, sondern lediglich ein temporäres Nutzungsrecht zum Vertrieb des jeweiligen Buches. Da diese Vereinbarung zwischen dem Autor und seinem Nachdrucker nicht besteht, ist dessen Tätigkeit widerrechtlich, denn der Nachdrucker stört den Verfasser in der Ausübung seines vollkommenen Rechts. Wir haben noch eine vierte Folge. Beim Plagiat handele es sich nach Fichte also um ein, schönes Zitat, einen Dieb, und das Plagiat sei innerhalb der Geisteskultur das allersträflichste Vergehen. In einer abschließenden Parabel verdeutlicht Fichte die Radikalität seines Konzepts. Der Kalif Harun al-Rashid lässt am Ende der Parabel aus 1001 Nacht einen Nachdrucker, der in der Parabel als Panscher von Medizin dargestellt wird, trotz seiner für viele Menschen nützlichen Tätigkeit aufhängen. Die Konstruktion des geistigen Eigentums wurde in den folgenden Konstruktionen des Urheberrechts, die ab 1806 im deutschsprachigen Raum auch in konkrete Gesetzesvorhaben gegossen wurden, so wirkungsmächtig, dass die Juristin Janine Bartmann jüngst noch die Form, in der das deutsche Urheberrecht eine persönliche geistige Schöpfung verlangt, als im internationalen Vergleich außergewöhnlich darstellt. Ich komme zu meinem Schlussteil mit einem Zitat aus der FAZ. Papier ist das Vinyl von übermorgen. Dies verkündete im Februar 2009 sogar die FAZ, die in der voreiligen Ausrufung des digitalen, Zeitalters unverdächtig erscheint. Dieses digitale Zeitalter bringt Probleme, Risiken und Möglichkeiten mit sich, die mit den Strategien und Gesetzen der Gutenberg-Galaxis kaum zu lösen sind. Es hat sich insbesondere bei der jüngeren Generation ein Habitus etabliert, der das Kopieren urheberrechtlich geschützter Daten zu einer Alltagstätigkeit normalisiert. Der Harvard-Rechtswissenschaftler Urs Gasser sieht darin einen angemessenen Umgang mit den neuen medialen Verhältnissen. Computer, so Gasser, funktionieren nur auf Basis von Kopien. Zudem sind die Transaktionskosten für Kopien massiv gesunken und die Kopien sind nahezu perfekt. Es ist einfach die Norm des Internet, dass man Informationen austauscht, sich mitteilt und teilhaben lässt. Die digitale Welt des Internets bietet zahllose Beispiele, wie produktiv dieser Tausch von Wissen funktionieren kann und welche Form der Kreativität er ermöglicht. Als Beispiele seien hier nur die neuen Konzepte des Open Source, der freien Software, des Social Web, wie zum Beispiel Wikipedia, oder das Konzept der Creative Commons genannt. Wenn wir akzeptieren, dass wir mitten in einem umfassenden Medienwechsel von der Gutenberg-Galaxis in das digitale Zeitalter stehen, in dem die Beschäftigung mit literarischen Texten natürlich weiterhin eine ganz wichtige Rolle spielen wird, was können wir für diesen Medienwechsel aus unserer Beschäftigung mit Johann Gottlieb Fichtes Schriften lernen? Erstens konnte gezeigt werden, dass die Erfindung des geistigen Eigentums bei Johann Gottlieb Fichte auf der Unterscheidung von frei flottierenden, kommunizierten Gehalten von Büchern einerseits und einem nicht kommunizierbaren Spezialwissen einer als Black Box zu denkenden Autorfigur andererseits basiert. Aus einer literaturtheoretischen Perspektive der Gegenwart ist diese Unterscheidung obsolet. Spätestens seit Roland Barthes und Michel Foucault Ende der 1960er Jahre programmatisch den Tod bzw. die Relativierung der Autorfigur bzw. Autorfunktion ausgerufen haben. Im Anschluss an Foucaults provokante Frage, wen kümmert's, wer spricht, haben sich diskursanalytische und intertextuelle Theorien in unserem Fach durchgesetzt, die aus guten Gründen eine Literaturwissenschaft jenseits der Blackbox-Autor betreiben. Es kann also bezweifelt werden, ob sich das geistige Eigentum heute überhaupt noch begründen lässt. Der Rechtswissenschaftler Peter Badura bewertet dieses Konzept ohnehin als eine überpositive Rechtsidee aus der Mottenkiste der Rechtsgeschichte. Die Garantien des aktuellen Urheberrechts könnten auch als Schutzrechte materiellen persönlichen Eigentums gesichert werden. Zweitens hatte schon Fichte mit der eindeutigen Unterscheidung zwischen einem illegalen Plagiat und einer eigenständigen Adaption seine Schwierigkeiten, indem er beispielsweise wortwörtliche und in Anführungszeichen gesetzte Zitate als einen verbotenen, Zitat Fichte, Gebrauch der eigenen Worte eines Schriftstellers bezeichnete und sich über deren allgemeine Akzeptanz, bis heute ja im Wissenschaftsbetrieb, sehr wunderte, denn diese, so schrieb er, scheint sich wohl auf einen stillschweigenden Vertrag der Schriftsteller untereinander zu gründen. Daneben kam Fichte bereits zu der erstaunlichen Erkenntnis, dass die Kopie eines Kunstwerks von einem Medium in ein anderes keine Verletzung des geistigen Eigentums bedeuten würde. Zitat, Kupferstiche von Gemälden sind keine Nachdrücke, sie verändern die Form. Die Frage nach der Grenze zwischen Plagiat und Adaption wird sich im digitalen Zeitalter in ganz neuer Weise stellen. Was sich in der zunehmenden Experimentierfreudigkeit der Internetnutzer und beispielsweise in Teilen der Netzliteratur und der intermedialen Netzkunst zeigt. Hier werden sich der germanistischen Literaturwissenschaft noch viele neue Betätigungsfelder eröffnen, auf denen ihr Wissen um Autorschaftskonzeptionen, Schreibweisen und die Literaturgeschichte zentrale Bedeutung erhalten wird. Drittens konnte in der Auseinandersetzung mit Fichtes Bildungskonzept gezeigt werden, dass er sich in der Debatte um eine neue Universität vehement für die offensive Nutzung neuer medialer Techniken einsetzt und gegen die bloße Herrschaftssicherung unter Beibehaltung der alten akademischen Strukturen gewandt hat. Die gegenwärtige Praxis der Gutenberg-Galaxis, dass die Forschungsergebnisse öffentlich subventionierter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu hohen Preisen in kleinen Auflagen in Buchform erscheinen und die Veröffentlichungsrechte für einen Druckkostenzuschuss, den auch noch die Autoren bezahlen, an einen kommerziellen Wissenschaftsverlag abgetreten werden, der häufig noch nicht einmal ein Lektorat anbietet, ist in ähnlicher Weise als absurd zu bezeichnen, wie Fichte die Lehrform in den alten Universitäten beschrieb. Oliver Kohns zeigte eben noch in seinem Vortrag so treffend, wenn auch mit einer anderen Wendung, die Krise der Universität ist immer wieder eine Krise der Medialität. Insofern wäre das dem Heidelberger Appell gegenüberstehende Engagement zahlreicher Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen durch Open Access, wie zum Beispiel in der Göttinger Erklärung von 2004 oder der Berliner Erklärung von 2006, da sind so ein paar Unterzeichner der Berliner Erklärung, ein Schritt in die richtige Richtung. Und anders als das Institut für Textkritik es suggeriert, gehen beim Open Access natürlich weder die Publikationsfreiheit noch die individualrechtlichen Ansprüche an den jeweiligen Text verloren. Es können sogar, ganz im Gegenteil, über die Vergabe von Creative Commons Lizenzen bewusst andere Lizenzen für die eigenen Texte vergeben werden. Der Text ist nur freier verfügbar und kann im Internet eine offenere und globale Kultur des wissenschaftlichen Austauschs unterstützen. Wobei die Aktivitäten eines globalen Konzerns wie Google diesen letztlich natürlich entgegenstehen. Man muss aber diese beiden Formen massiv unterscheiden. Ich komme zu meinem letzten Absatz. Zwischen der Etablierung des Buchdrucks und einer veränderten geisteswissenschaftlichen Vorlesungskultur lagen beinahe 300 Jahre. Wie lange wird man nun warten müssen, bis die Geisteswissenschaften den Wandel der Medien, der Autorschaft und daraus resultierend der Eigentumsrechte auf breiter Linie für sich nutzbar machen? Ich danke Dirk von Gehlen, Harald Hickmann und Oliver Kohns für Ihre Hinweise und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.